Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Funkkolleg Religion und Gesellschaft, Folge 3. An den Lebensrändern, Glaube und Trost.
Wir trauern um 8 Schülerinnen, einen Schüler und 3 Lehrerinnen der Albertville-Realschule in Winnenden. Wir trauern um 3 Männer, die der Täter auf seiner Flucht wahllos tötete, ehe er sich selbst das Leben nahm. Nichts ist mehr, wie es war. Wir spüren, wie uns plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wir suchen Halt bei Freunden und Angehörigen, bei Menschen, die das gleiche Schicksal erlitten haben, im Glauben an Gott.
Wo es mir begegnet, das ist, wenn jemand gestorben ist und Angehörige, um sich selbst zu trösten, sagen, jetzt ist ja die Seele bei Gott, jetzt ist sie im Himmel, jetzt kann sie von oben runterschauen. Das sind oft so ganz konkrete Vorstellungen, die ihnen helfen, so über diesen Verlust hinwegzukommen. Der Glaube ist da ganz wichtig. Das Leben ist nicht in dem Sinn abgebrochen, dass alles weg ist, sondern da bleibt was von der Seele.
Ich hatte ja diese Phase unmittelbar nach dem Tod meiner Frau, dieses Gefühl von Sinnlosigkeit. Und die Frage, warum denn? Warum denn wir? Die Frage haben wir vorher uns schon gestellt, weil wir in der Vergangenheit, vor allen Dingen meine Frau, sehr kurze Zeit hintereinander ihre Eltern verloren hat. In relativ jungen Jahren, also mit 56 und 57. Und da war uns der Aspekt Gott fremd geworden.
Es sind, so scheint es jedenfalls, vor allem Ausnahmesituationen, in denen Menschen hierzulande nach Gott und Glauben fragen. Als der Amoklauf von Winnenden passierte, waren die Gottesdienste voll. Genauso wie nach den Anschlägen vom 11. September oder nach dem Tsunami in Südostasien. Viele versammelten sich spontan zum gemeinsamen Gebet auf Straßen und Plätzen. Ist Religion nur noch Helfer in der Not? Pfarrer Justus Fiedler wehrt es ein wenig ab, obwohl er selbst als Notfallseelsorger arbeitet.
Da würde man die vielen Christen und Christinnen, die sonntäglich in den Gottesdienst gehen, so ein bisschen beiseite stellen. Das möchte ich nicht tun. Sicherlich zeigen die Erfahrungen mit den großen Unglücken in den letzten Jahren, wo große und zentrale Gedenkgottesdienste, Trauerfeiern hinterher stattfinden, die auch von Menschen besucht werden, die sonst eher keine Berührungspunkte mit Religion im Alltag haben. Ein religiöses Bedürfnis, gerade nach so massiven Notfällen, so massiven Situationen, so massiven Wendepunkten, einen Ort zu suchen, aufzusuchen und zu finden, bei dem für die nächste Zeit eine Art Geborgenheit da ist.
Not lehrt beten, sagt der Volksmund.
Und schon seit Urzeiten erlebt der Mensch die höchste Not und größte Bedürftigkeit nach Trost angesichts des Todes.
Damit hat Justus Fiedler von der Notfallseelsorge-Krisenintervention Berlin fast täglich zu tun. Er betreut zum Beispiel Menschen, die einen furchtbaren Unfall miterleben mussten, oder Eltern, die ihr Kind verloren haben an plötzlichem Kindstod. Er ist dabei, wenn die Polizei eine Todesnachricht zu überbringen hat und steht auch den Polizisten oder Feuerwehrleuten direkt an einer Einsatzstelle zur Verfügung. Religion spielt in dieser Situation zunächst keine Rolle.
Viel häufiger aber begegnet dem jungen Pfarrer doch der Wunsch nach ausdrücklich religiösem Trost. Deshalb beschäftigt die Notfallseelsorge psychologisch geschulte katholische und evangelische Geistliche und arbeitet an manchen Orten auch mit muslimischen Kollegen zusammen, die bei Bedarf schnell gerufen werden können.
Das Betreuungsangebot kann durchaus eben auch darin bestehen, dass wir Verstorbene aussegnen beispielsweise, dass wir zusammen mit den Angehörigen ein Gebet sprechen an der Stelle, an der es passiert ist. Oder verschiedene andere Riten, die einfach möglich sind, immer in ganz enger Abstimmung mit den Angehörigen. Und es gibt eben auch Angehörige, die sagen, wir sind ja gar nicht religiös, aber wir hätten es trotzdem gerne.
Der Tod stellt ein großes Problem dar. Die Wissenschaften haben darauf keine Antworten. Wenn Sie ehrlich sind,
sagt der Religionswissenschaftler Professor Hartmut Zinser von der FU Berlin. Und das sei einer der Gründe, warum sich viele Menschen angesichts des Todes der Religion zuwenden.
Die Wissenschaft kann den Todeszeitpunkt vielleicht bestimmen oder jedenfalls irgendwann entscheiden, dann ist er eingetreten. Und der Tod ist sinnlos. Und was die Philosophen uns da anbieten, das mag den einen oder anderen trösten, aber eine Antwort ist es nicht. Vor allen Dingen hat es keinen objektiv sozial bestätigten Status mehr.
Die Religionen geben Antwort. Natürlich keine objektiv nachprüfbare, sondern Glaubenssätze. Und deren Kraft liegt eben darin, dass sie für alle Gläubigen gelten, eine Gemeinschaft stiften. So soll sich der Mensch auch in Extremsituationen nicht alleine fühlen. Einer dieser wichtigen Glaubenssätze ist die Überzeugung, dass die Begrenzung des Lebens von Gott gewollt ist, erklärt die Theologin Dr. Dorothee von Tippelskirch.
Im Christentum spielt die Vorstellung von Anfang und Ende eine ganz zentrale Rolle. Im Gegensatz zu dem fernöstlichen Denken, das menschliche Leben ist biblisch eines, das beginnt, eines, das auch endet, mit all der Freude, die dem Anfang innewohnt und mit all der Trauer, dem Schmerz, was sich mit dem Ende verbinden mag.
Deshalb sind gerade die Lebensränder, sind Geburt und Tod für viele, auch nicht fromme Menschen, religiöse Momente. Das drückt sich vor allem darin aus, dass sie von vielfältigen Ritualen umgeben werden. Bei der Geburt eines Kindes sind es zunächst die Willkommensrituale, als Ausdruck von Freude und Hoffnung, Geschenke, eine Geburtstagsfeier oder auch das Pflanzen eines Baumes. Dann folgen Schutzrituale, die kulturell sehr vielfältig sind, aber doch prinzipielle Ähnlichkeiten zeigen. Das Neugeborene wird mit Symbolen umgeben, mit Farbe bestrichen oder in entsprechende Kleidung gehüllt. In Afrika zum Beispiel ist Rot die Farbe des Lebens. Rituale als kraftspendende Glaubensmomente spielen auch am anderen Lebensrand angesichts des Todes eine große Rolle, meint der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser.
Es gibt sehr viele Situationen, in denen man vernünftig, will heißen zielgerecht oder auch den eigenen Gefühlen entsprechend nicht handeln kann. Und die Religionen bieten für solche Situationen Rituale an. Festgelegte oder vorgegebene Handlungsweisen, was man machen kann. Wenn man am Grab steht, verhält man sich so und so, das hat man abgeguckt hoffentlich. Und obwohl man einem vielleicht selber zum Lachen und oder zum Weinen oder beiden oder hin und her zumut ist, das gilt nicht, das ist nicht akzeptabel. Und die Religionen bieten sozusagen für solche Situationen, mit denen man nicht umgehen kann, Verhaltensformen an und erleichtern damit einem den Umgang mit solchen Situationen.
Im Trauerritual ist zudem das Kollektive besonders tröstlich. Der Tod bringt immer ein Gefühl der Ohnmacht für den Einzelnen mit sich, das eine gemeinsame Trauerfeier ebenso mildern kann wie der Leichenschmaus hinterher. Man weint zusammen, erinnert sich an den Verstorbenen und lässt ihn so für Momente wieder lebendig werden in den Geschichten und Bildern. In solchen Ritualen begegnen sich Vergangenheit und Zukunft, die dem Trauernden helfen können, selbst in den Lauf des Lebens zurückzufinden. Das glaubt jedenfalls die evangelische Pfarrerin Dorothee von Tippelskirch, die auch als Psychotherapeutin arbeitet.
Das Ritual deutet darauf hin, dass mit diesem zu Ende gegangenen Leben sich eine neue Lebensphase für alle diejenigen, die nah verbunden sind mit dem Verstorbenen, verknüpft. Es ist in Zukunft ein Leben ohne den Ehepartner oder ohne die Eltern oder eben ohne diesen Menschen. Und häufig gilt es in unserer Kultur als anstößig, das zu schnell zu formulieren. Aber sehr häufig beginnt nochmal ein neuer Lebensabschnitt und es heißt überhaupt nicht, dass dieser neue Lebensabschnitt ein schlechter sein muss.
Krankheit, Verlassenwerden, Scheitern. Fast jeder Mensch erlebt irgendwann einmal eine Krise, die ihn mitten im Leben an eine Grenze führt. Zu der Erfahrung, ohnmächtig zu sein, die Kontrolle zu verlieren. Eine Erfahrung, die im Widerspruch zum modernen Lebensgefühl steht, sagt Dr. Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin.
Aufklärung und wissenschaftlicher Fortschritt haben ja dazu beigetragen, dass der Mensch sich als der Homo Faber erlebt, der Macher, derjenige, der die Fäden in der Hand hält, der reguliert, der kontrolliert und der möglichst alle Bedingungen unter sein Diktat stellt.
In existenziellen Krisen wenden sich Menschen oft wieder oder auch erstmals der Religion zu, weil sie von ganz anderen Erfahrungen ausgeht.
Es gibt Dinge, die wichtiger sind als das Messbare, als das Materielle. Es gibt eine geistige Wirklichkeit. Und wenn ich als ein religiöser Mensch dann Zuflucht suche bei einer Wirklichkeit, die meinen bescheidenen menschlichen Deutungsrahmen übersteigt, dann gibt mir dieser religiöse Horizont Halt und Sicherheit, Trost und Hoffnung, auch wenn die objektiven Bedingungen gänzlich dagegen sprechen.
Existenzielle Krisen sind oft Sinnkrisen. Sie werfen die Frage nach dem Sinn der Ereignisse auf, aber auch generell nach dem Sinn des Lebens und letztlich nach sich selbst. Es sind seelische Krisen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Kirchen sich heute in ihrer praktischen Arbeit auch der Erkenntnisse der modernen Seelsorge bedienen und professionelle psychologische Hilfe anbieten. Vor allem telefonische Notdienste und Krisenberatungsstellen. Der Berliner Pfarrer Michael Longart zum Beispiel ist katholischer Priester und Gesprächstherapeut. Menschen, die zu ihm kommen, plagen nicht unbedingt Glaubensfragen.
Das sind Fragestellungen zum Teil sehr bekannter Art. Also der verheiratete Mann oder die verheiratete Frau, die plötzlich nicht mehr sicher sind, ob der Partner ihrer Wahl ist. Dann sind es aber eben auch Krankheitserscheinungen wie Depressionen oder vielfache Formen der Angst und sehr häufig Fragestellungen, die sich verdeutlichen auch als Identitätssuche.
In der Regel wissen die Hilfesuchenden in den kirchlichen Beratungsstellen, dass es sich bei den Psychologen dort auch um klassische christliche Seelsorge handelt. Manche schätzen gerade das, weil sie sich einem Pfarrer oder Priester in der Not doch näher fühlen als einem Berufstherapeuten. Dennoch, betont Michael Longart, sei seine Krisenhilfe nicht priesterlich-pastoral.
Im therapeutischen Gespräch selbst spielt also, sage ich mal, die pastorale Empfehlung oder Beratung überhaupt keine Rolle. Ich hoffe sehr, dass sie in dem Seelsorgsgespräch auch immer weniger eine Rolle spielt, weil in einer gewissen Weise ist ein Mensch, der auf dem Wege zu sich selbst ist, immer auch ein Mensch, der auf dem Wege zu Gott ist. Aber die Intention ist identisch geblieben. Es geht mir ganz wesentlich um eine Versöhnungsaufgabe.
So einfach sieht die Psychotherapieforscherin und Analytikerin Eva Jeggi das Miteinander von Psychologie und Religion in puncto Seelsorge allerdings nicht.
Ich gehe davon aus, dass Seelsorger Menschen immer gewesen sind, bei denen andere ihre Sorgen abladen konnten, sich aussprechen konnten und durch dieses Abladen auch eine gewisse Ordnung gebracht haben ins Chaos von Gefühlen und Gedanken und Einstellungen. Der moderne Therapeut natürlich hat auch diese Funktion der Klärung von Problemen, dieser Sinnerfahrung im eigenen Leben, aber er versucht ja seinem Patienten keine Ordnung vorzugeben, in der Hoffnung, der Patient findet selbst eine Ordnung in sich selbst. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied.
Trotzdem begrüßt sie die intensivere Beschäftigung christlicher Seelsorger mit den Erkenntnissen der Psychologie. Und sie sieht auch die tröstenden und entlastenden Elemente in religiösen Überzeugungen und Ritualen. Eva Jäggi beobachtet aber eine andere, wirklich gefährliche Konkurrenz in der Seelsorge für Menschen in Krisensituationen.
Da sind sowohl Sektenführer, die sich ja auch oft als Therapeuten aufspielen, als auch Leute, die dubiose Ausbildungen haben in der Psychowelt, die sich durchaus als Therapeuten bezeichnen, mit irgendwelchen halb ausgegorenen, philosophisch weltanschaulichen, religiösen Ideen herumjonglieren und Patienten da hineinlocken, ohne dass irgendwie eine Gewähr dafür besteht, dass das auch fachgerecht gemacht wird.
Tatsächlich finden Menschen, die in einer schweren Krise auch religiösen Halt suchen, diesen oft eher in extremeren Gruppierungen. Das sind nicht unbedingt jene Psychosekten, wie man noch vor 10, 15 Jahren befürchtet hatte, sondern viel eher christlich-fundamentalistische, charismatische Gruppen. Für Religionswissenschaftler Hartmut Zinser ist das nicht verwunderlich.
Man kann beobachten, dass für viele Leute, die sich wieder der Religion zuwenden, dass es dann dort schon ein entschiedenes Christentum sein muss. Ein klares, ein sich nach außen bekennendes und eines, das massiv auftritt. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte man ja auch in der Kirche bleiben oder wieder eintreten und da gelegentlich dran teilnehmen. Aber wenn es um Glaubensüberzeugung geht, gibt's Gott, kann er mich zu einem heiligen Leben oder modern, säkular gesprochen, zu einem sinnvollen Leben führen. Da brauchen die meisten Menschen eine soziale Bestätigung. Und das ist ein Problem, dass unsere Großkirchen diese soziale Bestätigung entweder nicht mehr geben können oder nicht mehr geben wollen.
Allerdings, viele Menschen finden in der Not gar keine Antwort mehr im Glauben. Sie empfinden nur noch Wut, Enttäuschung oder Verzweiflung. Zum Beispiel angesichts des Amoklaufs von Winnenden 2009, bei dem ein Jugendlicher 14 Menschen und dann sich selbst getötet hat.
Uns quälen immer die gleichen Fragen. Wie konnte das geschehen? Wie kann ein Mensch so etwas tun? Manche werden sich auch fragen, wie Gott so etwas zulassen kann. Solche Taten führen uns an die Grenze des Verstehens. Ja, wir haben Angst und sind ratlos.
Das Leid, das Böse, Unglücke, Katastrophen, all das ist für Menschen, die an einen Gott glauben wollen, eine große Herausforderung. Theologisch, philosophisch spricht man hier vom Theodizee-Problem.
Theodizee leitet sich her vom griechischen Theos, Gott, und Dikä, Gerechtigkeit. Es geht um die Rechtfertigung Gottes und die Frage, warum lässt Gott das Leid und das Böse zu? Oder noch schärfer formuliert, gibt es Gott überhaupt angesichts des Übels in der Welt?
Obwohl das Theodizee-Problem erstmals im christlichen Abendland durch den Philosophen Leibniz aufgeworfen wurde, ist es doch kein typisch christliches Hadern mit Gott, wie gelegentlich behauptet wird. Die Frage, so der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser, gibt es in allen Religionen.
Warum hat Gott das zugelassen? Oder warum haben die Götter das zugelassen? Und die entscheidende Frage ist, ob die Religionen auch darauf eine Antwort finden. Die polytheistischen Religionen haben damit aber nicht so große Schwierigkeiten, weil es gibt ja viele Götter. Und die Mächte müssen balanciert werden. Und man muss noch bedenken, die polytheistischen Götter sind nicht im moralischen Sinne gut. Sie sind nicht allmächtig. Und insofern entsteht das strenge Theodizee-Problem erst unter Bedingungen, in denen eine Religion erklärt, ihr Gott ist allmächtig, allwissend, er ist die absolute Liebe und so weiter und so fort. Er weiß alles, er kann alles. Wie kann er dann das Unglück, das Elend, die Ungerechtigkeit, wie kann er das dann zulassen?
Die Frage treibt also vor allem die Gläubigen in den drei monotheistischen Religionen um. Am wenigsten noch die Muslime, meint Hartmut Zinser.
Der Islam heißt der Ergebung in den Willen Gottes und Gehorsam. Und das heißt auch eigentlich keinen Zweifel.
Diesen Zweifel an Gott kennen die Juden schon ausgeprägter. Und das kann kaum verwundern angesichts der furchtbaren Erfahrung des Holocaust. Wie meist im Judentum gibt es intensive theologische Debatten und keine allgemeingültige Antwort auf die Frage, wie Gott zu rechtfertigen ist bei all dem Leid und dem Bösen in der Welt. Aber der Rabbiner Ernst Stein beschreibt zumindest eine Mehrheitsmeinung, wenn er sagt:
Im Judentum können wir ganz einfach von der persönlichen Verantwortung nicht kneifen. Das ist Wesen des Judentums. Es wird natürlich versucht, warum nicht? Wir sind ja Menschen. Aber wir wissen auch, dass in diesem Prozess des Kneifens und der Verantwortung wegschiebens es ganz einfach nicht geht. Es ist unmöglich, die Untaten der Menschen auf Gott oder auf etwas oder jemand anders zu schieben. Und die Frage, wo war Gott dann und wann, als dies und jenes geschah, diese Frage ist ungültig. Es sind immer die Taten der Menschen, egal ob gut oder böse. Alles spielt sich hier ab, hier, wo wir Menschen das Sagen und die Freiheit des Handelns haben.
Auch der Notfallseelsorger Justus Fiedler spricht von der gottgegebenen Freiheit des Menschen, wenn er über den Sinn des Leides nachdenkt, das ihm vor allem in seiner Arbeit begegnet. Und auch er zweifelt gelegentlich in seinem Glauben.
Natürlich gerät man innerhalb dieser Freiheit eben auch an Grenzen und an Wendepunkte. Und so ein nicht natürliches Ereignis, was Menschen da betrifft, wo sie Grenzerfahrungen machen, wo sie einen Wendepunkt erleben, stellt diese Freiheit natürlich in Frage. Natürlich wäre es viel angenehmer zu wissen, dass Gott direkt eingreift und dass Gott vielleicht direkt etwas wieder heil macht oder dass Gott direkt tröstet. Aber diese Freiheit ist mir geschenkt. Ich genieße und schätze diese Freiheit auf der einen Seite und muss sie eben auf der anderen Seite auch tragen und ertragen.
Wie der einzelne Mensch sein persönliches Leiden verstehen kann, dazu wird im jüdischen Glaubensverständnis immer auf die Hiob-Geschichte in der Bibel verwiesen.
Gott erlaubt Satan, einen besonders frommen Mann zu prüfen. Und der nimmt ihm zuerst seinen Besitz, dann seine Kinder, schließlich die Gesundheit. Aber trotz des unsagbaren Leids bleibt Hiob fest im Glauben und fügt sich in sein Schicksal mit der Überzeugung: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt.
In der Hiob-Tradition sieht der evangelische Theologe und Psychologe Michael Utsch auch das Christentum, wenn es um die Frage geht, warum Gott so viel menschliches Leid zulässt.
Diese Frage kann man nicht einfach beantworten. Das ist eine Frage, die jeden Menschen treffen kann und die letztlich dazu führt, dass man demütig wird und dass man anerkennt, mein Leben ist ein Geschenk und ich habe keine Ansprüche. Viele Menschen treten heute wirklich mit dem Anspruch an ihr Leben heran, als ob sie ein Recht auf Gesundheit hätten. Und wenn sie dann krank werden und irgendwas nicht so läuft, wie sie sich das gedacht haben, werden sie böse oder meinen, sie hätten ein Recht darüber zu schimpfen und sich zu beschweren. Ja, bei wem denn?
Doch untröstlich muss der gläubige Mensch trotz allem nicht bleiben. Dessen ist sich Michael Utsch sicher. Ja, er ist sogar überzeugt, dass es bei aller Verzweiflung kein sinnloses Leid gibt.
Ich habe einige Menschen kennengelernt, die auch sehr schmerzhafte Leiterfahrungen gemacht haben, das durchlebt haben und die nach einer gewissen Zeit der Verarbeitung doch auch zu der erstaunlichen Feststellung gekommen sind: Diese Zeit hat mir genutzt. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, warum ich mein Kind verloren habe, hat es mein Leben geprägt und meinem Leben eine Richtung gegeben, die ich heute nicht mehr missen möchte. Die leidvolle Erfahrung, die wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Aber das, was dieses Leid auch an neuen Erfahrungen und an Reichtum mir gebracht hat, das ist etwas, was einen Menschen prägt. Und diese Prägungen können auch in eine sehr positive Richtung führen.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.